Ja, liebe Musiker, ich möchte euch ganz herzlich danken und ich bin immer wieder fasziniert, wie im Gottesdienst so ein roter Faden zu entdecken ist. Ich meine, wir sprechen natürlich vorher ab, was das Thema ist und so weiter, aber ihr habt gerade mit den Liedern und vor allem mit dem letzten Lied im Grunde genommen die Antwort auf die Predigt geliefert. Ich lege mich ganz in des Töpfers Hand. Darum geht es, darum wird es heute auch in der Predigt gehen, auch mit der Einstiegsgeschichte mit dem Pinguin. Es ist eine wunderbare Klammer für das, was ja Gott mir aufs Herz gelegt hat, womit wir uns heute befassen wollen. Wir sind mitten in der Predigtreihe Blüh auf. Es geht um die Frage, was tut uns Menschen gut? Was ist unsere Bestimmung? Warum leben wir eigentlich? Und wir haben es schon gehört, wir hatten schon drei Themen, Ruhe, Freundschaft, Versöhnung. Heute schauen wir uns das vierte und vorerst letzte Aufblühprinzip an. Es gäbe noch weitere Themen, die man hier wunderbar unterbringen könnte in dieser Reihe. Aber heute landen wir erstmal mit der Reihe. Und wir beschäftigen uns heute mit der Frage aller Fragen. Und was ist die Frage aller Fragen? Die Frage aller Fragen ist, was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich überhaupt? Warum lebe ich? Und fragt man Amazons Alexa nach dem Sinn des Lebens, und ich habe irgendwo ein YouTube-Video entdeckt, da wurde sie befragt, ich habe keine Alexa, dann antwortet Alexa 42, aber vergiss dein Handtuch nicht. Ich habe mich gefragt, was ist das für eine Antwort? Was soll das denn bedeuten auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Und ich habe mal recherchiert, es ist ein Zitat aus dem satirischen Science-Fiction-Roman Per Anhalter durch die Galaxis. Ich weiß nicht, ob jemand das Zitat schon kannte. Ja? Und darin wird also in diesem Roman wird ein Supercomputer befragt nach dem ultimativen Sinn des Lebens. Und er fängt an zu rechnen und nach 7,5 Millionen Jahren Rechenzeit kommt er endlich auf die Antwort 42. Was das bedeutet, bleibt ein Geheimnis. Und der Autor sagt in einem Interview, das kam mir einfach beim Schreiben. 42. Und das Handtuch ist eine, Zitat, kolossal nützliche Sache, die ein interstellarer Anhalter haben kann. Und so kommt Alexa also auf diese Antwort, diese nichtssagende Antwort 42, aber vergiss dein Handtuch nicht. Und diese humorvolle Antwort zeigt im Grunde genommen, dass die Frage aller Fragen, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht einfach zu beantworten ist. Ja, wie viele Gelehrte und Denker haben sich an dieser Frage den Kopf zerbrochen? Und trotzdem kommen wir an dieser Frage nicht vorbei, weil wir mit dieser Frage unser Leben begründen. Wir brauchen einen Lebensgrund. Und spätestens dann, wenn uns der Sinn einmal fehlt, wenn wir mal in eine Sinnkrise rutschen, dann drängt sich diese Frage auf, wofür lebe ich eigentlich? Was hält mich überhaupt noch am Leben? Und wenn ich mein Leben sinnlos finde, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kann ich es ja eigentlich auch gleich beenden, oder? Und deshalb ist diese Frage so wichtig, so existenziell. Wir brauchen einen Grund und ein Ziel, um in unserem Menschsein, um in unserer Bestimmung aufzublühen. Und ihr Lieben, das hebt uns vom Rest der Schöpfung ab. Tiere oder Pflanzen grübeln nicht über den Sinn des Lebens nach. Sie fragen nicht, ob ihre Existenz sinnlos oder sinnvoll ist. Manchmal denke ich, haben die es gut, oder? Diese Frage stellen nur wir Menschen uns. Wir hinterfragen unsere eigene Existenz, unser Leben. Was ist der Sinn des Lebens? Und man kann das Thema von zwei Seiten angehen. Zumindest sind mir diese zwei Seiten irgendwie aufgedrängt. Und da gibt es einmal die eine Seite, und ich nenne diese eine Seite einmal den individuellen Sinn. Der bekannte Psychiater Viktor Frankl schreibt dazu: Die Frage nach der Aufgabe im Leben, nach dem Sinn des Lebens, ist sinnlos. Sie müsste uns vorkommen wie etwa die Frage eines Reporters, der einen Schachweltmeister interviewt. Und nun sagen Sie, verehrter Meister, welches ist der beste Schachzug? Und was er damit meint, bedeutet Folgendes: Der beste Schachzug im Schachspiel hängt natürlich vom Spielverlauf ab, ist doch klar. Man kann doch nicht pauschal sagen, das ist der beste Schachzug. Und genauso hängt mein persönlicher, mein individueller Lebenssinn von meiner Lebenssituation ab. Das heißt, auf der Seite des individuellen Lebenssinns muss jeder für sich selbst diese Frage beantworten: Wofür lebe ich eigentlich? Was ist der Sinn meines Lebens? Und wenn ich jetzt aktuell auf mein Leben schaue, dann fallen mir da einige Gründe auf, warum ich lebe, warum ich gerne lebe. Ich lebe zum Beispiel für meine Familie, für meine Frau Romy, für meine Kinder. Ich möchte für sie da sein. Das ist mein Sinn, ihnen ein guter Vater, ein Ehemann zu sein. Dann lebe ich natürlich für die Menschen, die ich als Pastor begleiten darf. Das ist mein Lebenssinn, meine Berufung. Dann lebe ich aber natürlich auch für meine Hobbys. Ja, ich spiele total gerne Fußball, trinke unglaublich gerne Kaffee, lese gerne. All das prägt auch meinen Lebenssinn. Das macht mich als Person aus. Und das sind jetzt nur ein paar persönliche Aspekte, die in der Summe irgendwie für mich Sinn ergeben, für das ich gerne lebe, was mein Leben erfüllt, was mich glücklich macht. Und ich könnte jetzt genau so zurückfragen: Wie sieht es bei dir aus? Was ist dein individueller Lebenssinn? Was erfüllt dein Leben mit Freude? Was macht dich glücklich? Familie, Arbeit, Hobbys, Kunst, Musik, irgendwelche Leidenschaften? Wen oder was liebst du? Für wen oder was bist du bereit zu leiden, etwas zu opfern? All das sind die Dinge, die uns wichtig sind, die wertvoll sind, die unser Leben ausmachen. Das ist also einmal der individuelle Sinn. Das, was ich in meinem Leben als sinnhaft und wertvoll erkenne. Jetzt kommt das Aber. Irgendwann sind meine Kinder groß und dann brauchen sie mich nicht mehr, zumindest nicht mehr so, wie sie mich jetzt brauchen. Irgendwann gehe ich in Rente oder bin ich kein Pastor mehr. Irgendwann macht mein Körper nicht mehr mit und ich kann keinen Fußball mehr spielen. Und das wird ein ganz, ganz trauriger Punkt in meinem Leben sein. Ja, und schon der weise Salomo wusste, alles hat seine Zeit. Alles ist endlich, alles hört irgendwann auf und nichts ist so sicher wie die Veränderung. Und dann ist ja die Frage, ja, was ist, wenn mir nach und nach mein Lebenssinn, die Dinge, die mir bisher wichtig und wertvoll waren, was ist, wenn mir das nach und nach genommen wird? Verliere ich dann meinen Sinn? Oder finde ich vielleicht einen neuen Sinn? Finde ich neue Gründe und Ziele, für die es sich dann zu leben lohnt? Ein neues Hobby, eine neue Aufgabe, neue Leidenschaften. Wie sieht also dann, um es mit dem Bild des Schachspiels zu sagen, wie sieht dann der nächste Schachzug aus? Oder müsste man das dann sagen, das Leben ist schachmatt? Also sinnlos, hat keinen Zweck mehr. Und ihr merkt, dieser individuelle Sinn hängt ganz stark von meiner aktuellen Lebenssituation ab. Und das, was heute mein Leben prägt und sinnvoll ist, kann morgen schon weg sein. Und damit komme ich zu der zweiten Seite, wie man diese Sinnfrage angehen kann, nämlich zur göttlichen Bestimmung. Stell dir vor, du bist ein Erfinder einer Maschine, du baust eine Maschine. Sagen wir, du baust eine Eismaschine. Der Zweck der Eismaschine ist also, leckeres Speiseeis zu produzieren. Und damit gibst du der Maschine, indem du sie erfindest und konzipierst, eine ganz konkrete Bestimmung. Ja, sie soll keine Waffeln backen, sie soll keine Autos produzieren, sie soll Eis machen. Ihr Sinn ist, Eis zu produzieren, nicht mehr und nicht weniger. Und auch wenn dieser Vergleich ein bisschen hinkt, wollen wir diesen Gedanken einmal auf unser Menschsein produzieren und übertragen. Da formt also Gott, der Schöpfer, das lesen wir in der Schöpfungsgeschichte, aus Staub einen Menschen. Und dann haucht er ihm seinen Lebensatem ein. Und die Frage ist, was hat er sich dabei gedacht, als er dich und mich erschaffen hat? Wozu sind wir aus seiner Sicht da? Was ist sein Sinn für unser Leben? Ja, die Eismaschine soll Eis machen, aber was ist unsere von Gott in uns hineingelegte Bestimmung? Und wie gesagt, dieser Vergleich hinkt etwas, weil das Leben komplexer ist als eine Eismaschine. Und trotzdem ist diese Frage relevant, denn wenn Gott uns einen bestimmten Sinn gegeben hat in unser Leben hinein, dann wäre es doch eigentlich klug, in seinem Sinn, in seiner Bestimmung zu leben. Ja, er ist unser Erfinder. Er weiß, was wir brauchen, er weiß, wie wir ticken, er weiß am Ende auch, was uns gut tut, was uns aufblühen lässt. Und diese Frage ist aus noch einem anderen Grund relevant. Wenn wir sagen, Gott hat eine Bestimmung, einen Sinn für unser Leben, dann ist egal, ob du dein Leben gerade sinnvoll findest oder vielleicht sinnlos, weil du nicht weißt, wofür du gerade zu leben hast. Entscheidend ist, was dein Erfinder über dich sagt. Und ihr Lieben, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Aus Gottes Sicht gibt es kein lebensunwertes Leben. Und deshalb finde ich das Beispiel mit dem Pinguin so schön. Gottes Ideen sind immer gute Ideen. Er hat keine schlechten Ideen. Und das Leben, das er erschafft, ist immer sinnvoll. Er erschafft kein sinnloses Leben. Und wenn du einmal in eine Sinnkrise geraten solltest, dann denke daran und nimm diesen Gedanken mit und erinnere dich daran, dein Leben ist in Gottes Augen immer sinnvoll, immer wertvoll. Weil er dich aus seiner Liebe heraus geschaffen hat, zur Liebe hin. Du bist Ausdruck seines Liebeslebens. Und deshalb gibt es in Gottes Augen keine schlechten Ideen und kein sinnloses Leben. Und trotzdem bleibt ja die Frage, wozu denn hat Gott uns gemacht? Gibt es darauf eine Antwort? Und wir gehen der Frage einmal nach, indem wir uns eine Begebenheit aus der Geschichte Israels anschauen, im Alten Testament. Mit starker Hand, so lesen wir das im zweiten Buch Mose, mit starker Hand führt Gott sein Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei heraus. Er wählt sie dadurch, er wählt sie vorher schon bei Abraham und vollzieht hier die Erwählung, indem er sie rettet und rausführt und schließt dann am Berg Sinai einen Bund mit ihnen. Und als er diesen Bund dort schließt am Berg Sinai, gibt er dann dem Mose die 10 Gebote mit und seine Weisungen, seine Gebote für das Leben, für ein neues Leben, das er ihnen verspricht in einem neuen Land, im Land Kanaan. Und dann schickt er sie los und sagt ihnen, jetzt nehmt das Land ein, nehmt eure neue Heimat ein und lebt darin. Aber dann lesen wir, wie das Volk sich weigert, in das Land einzuziehen. Ja, da haben sich irgendwelche Schauergeschichten verbreitet. Da kommen die 12 Kundschafter zurück, die im Land waren, um das Land auszukundschaften. Und 10 von denen verbreiten jetzt Gerüchte im Volk und sagen, Leute, da leben Riesen und die fressen ihre Mitbewohner. Und die Mauern, die haben riesige Städte. Es ist nicht einzunehmen, das Land. Keine Chance. Wenn wir das versuchen, das wäre Selbstmord. Und die Gerüchte haben das Volk so sehr in Panik versetzt, dass sie sagen, nee. Da gehen wir nicht rein. Und dann lesen wir, weil sie Gott nicht vertrauen, schickt Gott sie sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes zurück in die Wüste. Für 40 Jahre müssen sie dort wieder umherirren und ihr Leben, ihr Dasein fristen. Und dann 40 Jahre später stehen sie wieder am Jordan, im Lande Moab, an der Grenze sozusagen zu dem verheißenen Land, das Gott ihnen versprochen hat, dem Vater Abraham, Isaak und Jakob. Die Rebellengeneration von vor 40 Jahren ist mittlerweile ausgestorben. Und jetzt also soll der zweite Versuch stattfinden. Mit der nächsten Generation. Und die Spannung steigt im Volk und sie freuen sich, bald ist es soweit, bald setzen wir über den Jordan und ziehen in unser neues Zuhause ein. Endlich raus aus der verhassten Wüste hinein in die Heimat, in das gelobte Land, in dem Milch und Honig fließt, so heißt es da. Und wir sehen also, wir befinden uns hier an einem ganz bedeutsamen Punkt in der Geschichte Israels. Ein Kapitel endet, die Wüstenzeit ist vorbei, ein neues beginnt, nämlich ein neues Leben in der neuen Heimat. Hier findet auch ein Leiterwechsel statt. Mose übergibt den Staffelstab an Josua und er übernimmt dieses neue Kapitel in der Geschichte Israels. Und zur Vorbereitung auf das neue Leben in der neuen Heimat erneuert Gott den Bund mit ihnen und sagt damit: Mein liebes Volk Israel, das Versprechen, das ich euren Eltern vor 40 Jahren am Sinai gegeben habe, das gilt auch für euch heute. Ich werde euch immer lieben und ich werde immer für euch da sein und gemeinsam mit euch werde ich den Jordan überqueren und mit euch in eure neue Heimat ziehen, um da euer Gott zu sein, um da mit euch zu leben, euch zu segnen und euch all das zu geben, was ihr für ein Leben braucht. Aber ich möchte auch etwas von euch, nämlich, dass ihr nach meinen guten Weisungen lebt. Und deshalb wird an der Stelle, ja, bevor sie übersetzen ins neue Land, wird da nochmal das Gesetz verlesen, das Gott ihnen am Sinai gegeben hat, als Erinnerung. Und sie sollen also mit den Worten Gottes im Ohr und im Herz übersetzen, damit es dort ihr Leben prägt. Haltet euch an meine Weisungen, wenn ihr das neue Land betretet. Das also ist der Hintergrund hinter dem Text, den wir uns jetzt einmal näher anschauen werden. Aus 5. Mose, Kapitel 30, ab Vers 15. Und da lesen wir: Siehe, hiermit lege ich dir heute das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück vor, nämlich so. Hier machen wir eine kurze Pause und ich sage es einmal mit meinen eigenen Worten. Mose sagt hier von Gott her zum Volk: Liebe Leute, es ist alles gesagt. Ihr habt das Gesetz, ihr habt meine Weisungen gehört. Jetzt liegt es bei euch. Die Frage ist, was macht ihr daraus? Wie geht ihr damit um? Und es gibt zwei Wege, damit umzugehen. Und der erste Weg geht so, und da lesen wir die nächsten Verse. Ich selbst verpflichte dich heute, also dich Volk, den Herrn deinen Gott zu lieben, auf seinen Wegen zu gehen und seine Gebote, Satzungen und Rechtsentscheide zu bewahren. Du aber lebst und wirst zahlreich und der Herr dein Gott segnet dich in dem Land, in das du hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen. Das ist der eine Weg. Und der erste Weg, den Mose hier aufzeigt, ist der Weg, der zu Gott führt. Und Mose fordert hier das Volk auf, Gott zu lieben und nach seinen Weisungen zu leben, damit es ihnen im Land gut geht, dass sie gesegnet sind. Oder um es mit den Worten der Reihe zu sagen, damit sie dort aufblühen als Volk in ihrem Menschsein. Das ist der eine Weg. Der zweite Weg geht so. Die nächsten Verse. Wenn sich aber dein Herz abwendet und nicht hört, wenn du dich verführen lässt, dich vor anderen Göttern niederwirfst und ihnen dienst, heute erkläre ich euch, dann werdet ihr ausgetilgt werden Ihr werdet nicht lange in dem Land leben, in das du jetzt über den Jordan hinüberziehst, um hineinzuziehen und es in Besitz zu nehmen. Harter Tobak, oder? Das ist der zweite Weg, den Mose hier aufzeigt. Und der zweite Weg führt sie von Gott weg. Wenn ihr euch von Gott abwendet, ihm den Rücken zukehrt und weggeht und anderen Göttern dient und seine Weisungen und seine Gebote missachtet, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn es euer Weg ins Verderben ist. Oder um es mit den Worten der Reihe zu sagen, ohne Gott verwelkt ihr. Ohne Gott gibt es keinen Segen. Das sind die beiden Wege, die Mose hier aufzeigt, bevor sie also rübergehen ins neue Jahr. Ich bin immer noch am Anfang des Jahres, bevor sie rübergehen ins neue Land. Und sie müssen sich entscheiden, welchen Weg werden sie einschlagen. Und dann lesen wir weiter im nächsten Vers. Den Himmel und die Erde rufe ich heute als Zeugen gegen euch an. Ja, Gott nimmt also den Himmel und die Erde als Zeugen und sagt, ich habe es euch gesagt. Alles liegt vor euch auf dem Tisch. Welchen Weg auch immer ihr wählt, ihr wisst, was die Konsequenzen sind. Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Und dann sagt er, wähle also das Leben, damit du lebst. Du und deine Nachkommen. Wähle das Leben. Die Wahl liegt vor dir. Das ist der eine Weg, das ist der andere Weg. Der eine Weg führt zum Leben, der andere zum Tod, der andere zu Gott hin, der andere von Gott weg. Heißt es aufblühen oder verwelken? Die Entscheidung liegt bei euch. Aber natürlich, und das wird dann hier auch in dem Text deutlich, natürlich sollen sie das Leben wählen. Wieso sollten sie auch den Tod wählen? Das wäre doch auch bekloppt, oder? In uns schreit alles nach Leben. Wir wollen leben. Und wir sind gemacht zu leben. Es wäre völlig absurd, den Weg ganz bewusst ins Verderben, in den Tod zu wählen, weil wir leben wollen. Und damit, liebe Gemeinde, kommen wir unserer Antwort etwas näher. Die Frage, was ist unsere Bestimmung? Wozu hat Gott uns erschaffen? Und auf den ersten Blick klingt diese Antwort sehr banal. Aber wenn wir von diesem Text ausgehen, von der Geschichte ausgehen, von dem, was Gott ihnen als Optionen vorlegt, dann heißt es, dann lautet die Antwort, Gott will, dass wir leben. Wir sind erschaffen, um zu leben. Und ob wir selbst das Leben gerade sinnvoll finden oder nicht, wir sind berufen von Gott zu leben. Deshalb hat er uns seinen Lebenshauch eingeatmet. Und wir gehen einen Schritt weiter, aber was bedeutet das konkret zu leben? Was heißt das zu leben? Und die Antwort finden wir im nächsten Vers. Da wird das Leben beschrieben. Und da lesen wir, liebe den Herrn, deinen Gott. Hör auf seine Stimme. Halte dich an ihm fest. Warum? Denn er ist dein Leben. Er ist die Länge deines Lebens, das du in dem Land verbringen darfst, von dem du weißt, der Herr hat deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen, es ihnen zu geben. Und ihr Lieben, das finde ich total faszinierend, was hier steht. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du mal beim Bibellesen irgendwie eine ganz neue Erkenntnis hast, wenn es plötzlich Klick macht, dieser Vers hat mich völlig umgehauen. Ich habe mich mit dem Text näher beschäftigt im Rahmen der ökumenischen Bibelwoche und habe dann gedacht, dass ich diesen Text auch mit euch teilen möchte. Und ich finde das so faszinierend, was hier steht. Mose fordert das Volk Israel auf, das Leben zu wählen. Und wisst ihr, woran ich denke, wenn jemand sagt, wähle das Leben, dann denke ich an einen gesunden Lebensstil. Ich denke an Work-Life-Balance. Ich denke an Sport treiben, genug schlafen und an die nächste Vorsorgeuntersuchung. Ja, also ich denke an all das, das ich tue, damit mein Leben noch länger währt. Wenn Mose sagt, denk an dein Leben, dann meint er etwas völlig anderes. Das Leben zu wählen, heißt Gott zu lieben. Denn er ist das Leben und aus ihm kommt unser Leben. Und das ist die Antwort, die die Bibel, nicht nur hier an der Stelle, sondern an ganz, ganz vielen Stellen uns gibt auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und ich fasse es mal so zusammen, du bist gemacht, um Gott zu lieben. Dein Leben ist Anbetung. Und ob wir es wollen oder nicht, wir beten immer etwas an. Und die Frage ist nur, was beten wir an? Gottes Sinn für unser Leben ist, wir sind gemacht, um Gott zu lieben. Das ist von der Bibel her unsere Bestimmung. Und die Frage ist nur, lebst du in dieser Bestimmung oder nicht? Ja, denkt an diese beiden Wege. Der eine Weg, der zu Gott führt, der andere Weg, der von Gott wegführt. Aufblühen oder verwelken. Die Entscheidung liegt bei uns. Leben wir in dieser Bestimmung oder nicht? Aber eins steht fest. Und das ist irgendwie Teil unseres Menschseins, unseres Lebens. Wir blühen nur dann auf, wenn wir auch in unserer Bestimmung leben. Du hast es eben so schön gesagt, wenn wir in unserem Element sind. Und wenn unser Erfinder wollte, ja, stellt euch das mal vor, wenn unser Erfinder wollte, dass wir möglichst viel Kohle machen, dann hätte er uns wahrscheinlich einen Finanzexperten geschickt. Oder wenn es seine göttliche Bestimmung wäre, möglichst viel zu wissen, dann hätte er uns einen Professor geschickt. Oder wenn es der höchste Sinn des Lebens wäre, unterhalten zu werden, dann hätte Gott uns einen Clown geschickt. Aber wen hat Gott uns geschickt? Und da wird nochmal für mich der Sinn auf eine völlig andere Art und Weise deutlich. Meine Berufung, meine Bestimmung. Wen hat Gott geschickt? Sich selbst. Seinen Sohn Jesus Christus. Weil wir ihn für unser Leben brauchen, weil er selbst unsere Bestimmung ist. Er selbst ist unser größter Lebenssinn. Und ohne ihn, das macht diese Geschichte deutlich, gibt es kein Leben. Denn wenn das Volk Israel sich von Gott abwendet, dann führt das ins Verderben. Und über sein Kommen sagt Gott, sagt Jesus, und deshalb bin ich wieder fasziniert, dass das sich hier wieder auch wiederholt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und damit meint er, ich bin gekommen, um mich selbst ihnen zu geben. Und das wird ja im Kreuz im höchsten Maße deutlich, damit wir Leben haben und Leben in Fülle. Und das Leben, das er uns bringt, sagt er an einer anderen Stelle, endet eben nicht mit dem Tod, mit dem körperlichen, mit dem leiblichen Tod, sondern er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wer Gott liebt und ihm vertraut und sein Leben in seine Hand legt, wir haben das Lied gesungen, das Leben in die Hand des Töpfers legt, der lebt ewig über den Tod hinaus. Der Tod ist kein Schlusspunkt, der Tod ist ein Doppelpunkt, der uns in Gottes versprochene himmlische Kanaan führt. Dahin, wie es so schön heißt, wo es kein Leid mehr gibt, kein Schmerzen, kein Geschrei. Da, wo das pure Leben schlechthin herrscht. Warum? Weil Gott dort herrscht. Er ist unser Leben. Er ist unsere Bestimmung. Und deshalb kann Paulus im Gefängnis, das muss man sich vorstellen, im Gefängnis voller Freude sagen, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Mit anderen Worten, mit Christus habe ich alles gewonnen. Er ist mein Hauptgewinn. Deshalb habe ich auch nichts mehr zu verlieren. Darum geht's, liebe Gemeinde. Und so möchte ich dich heute einladen. Der Sinn des Lebens ist nicht 42, sondern wir haben es gehört aus der Bibel her, der Sinn des Lebens ist Christus selbst, unser Leben. Und wenn du in deinem Leben aufblühen möchtest, dann mache ihn zu deinem höchsten Sinn, denn er ist das Leben. Und ich weiß nicht, ob hier jemand in den Reihen sitzt, der das für sich so noch nicht erkannt hat, dass Christus unser höchster Sinn ist. Dann möchte ich dich heute ganz persönlich und gezielt ansprechen und einladen. Geh nicht nach Hause, um den Sinn deines Lebens zu finden, sondern leg dein Leben in seine Hand, in die Hand des Töpfers und finde deine Bestimmung, um in deiner Bestimmung zu leben. Und wir werden nachher nach dem Gottesdienst Möglichkeit haben, dass du hier bleibst, dass du mit jemandem sprichst. Hier vorne im Gebetsteam, in der Gebetsecke wird ein Team stehen, wo Leute stehen, mit denen du sprechen kannst. Ich selber stehe am Ausgang, bin offen und bereit für ein Gespräch. Du bist eingeladen, den Sinn deines Lebens zu finden. Und allen anderen hier in den Reihen, die schon mit Christus unterwegs sind, möchte ich zur Erinnerung nochmal zurufen: Lebe in deiner Berufung. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit allem, was dich ausmacht. Mach ihn zu deiner höchsten Priorität. Und es kann manchmal passieren, unterwegs, dass wir uns irgendwie von Gott abgewendet haben. Dann dürfen wir, auch im Sinne der letzten Predigt, umkehren. Wir dürfen zurückkehren, wir dürfen neu anfangen. Suche ihn in jedem Moment deines Lebens. Halte dich an ihm fest. Und wenn du unterwegs in deinem Leben, und damit komme ich zum Schluss, wenn du unterwegs in deinem Leben, und es wird passieren, da muss ich kein Prophet sein, um das zu prophezeien, nach und nach deinen individuellen Sinn verlierst, weil du unterwegs Dinge loslassen musst, dann hast du mit Christus den höchsten Sinn gefunden, den du nie verlieren wirst, der ewig ist, der dein Fundament ist, ein unerschütterliches, auf den du gehen und leben darfst. Das wünsche ich dir. Dafür bist du gemacht, Gott zu lieben, so wie er dich liebt. Und deshalb nimm es als viertes Prinzip mit: Liebe Gott von ganzem Herzen. Amen.